Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Herzlich willkommen zum heutigen Scale and Help Podcast. Heute hier im Studio Stefan Windmann. Stefan Windmann ist Physiotherapeut, Unternehmer und Inhaber von Medico First, einem interdisziplinären Therapie-, Rehabilitations-, Sport- und Gesundheitszentrum mit Sitz in Nippenbürth. Ursprünglich selbst als Physiotherapeut tätig, hat er aus einer klassischen Einzelpraxis heraus ein Zentrum mit mehreren Standorten und einem interdisziplinären Team aufgebaut. Von Physiotherapie über Osteopathie, Ergotherapie und Sportwissenschaft bis hin zu Präventations- und Gesundheitsangeboten für Unternehmen. Gegründet hat er Medico First 2019. Heute steht Stefan nicht mehr jeden Tag selbst am Behandlungstisch, sondern beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie er sein Team so aufbaut und führt, dass Verantwortung im Unternehmen breit getragen wird. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich, dass du da bist.
Carlo, danke erstmal für das Intro. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich auf unseren Austausch.
Sehr schön. Deswegen, ich habe Thema Gesundheit, Physiotherapie ist ja in aller Munde. Ich glaube, das entspricht absolut dem Zeitgeist. Da ist unglaublicher Bedarf und ich habe selber schon mal erlebt, man hat teilweise wochenlang Vorlauf, um überhaupt Termine zu bekommen. Lass uns doch einfach mal anfangen. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was macht Medico First heute?
Gerne. Mein Name ist Stefan Windmann, ich bin 34 Jahre, komme aus Ippenbüren, auch gebürtig und habe Medico First in Ippenbüren ursprünglich aufgebaut. Stand jetzt, was du ansprichst, bietet Medico First sowohl die Physiotherapie, Ergotherapie als auch präventive Dienstleistungen im Individualbereich als auch für Firmen an. Genau. Es ist so, dass wir seinerzeit für den präventiven Sektor tatsächlich ein Konzept niedergeschrieben haben, welches die Paragraph 20-Zertifizierung mitbringt und dementsprechend auch von Krankenkassen unterstützt wird und interessant dementsprechend für Firmen und Privatpersonen ist. Ja.
Wie viele Standorte habt ihr aktuell? Wo genau sind sie und wie ist es vielleicht auch alles gestartet?
Genau. Hole ich mal aus. 2017 habe ich mich selber als Physiotherapeut selbstständig gemacht. Mein Vater war Mediziner hier in Ippenbüren auch. Und das war irgendwie immer so mein Traum, mich selbstständig zu machen. 2017, wie gesagt, gestartet mit einer reinen Physiotherapiepraxis, einer Mitarbeiterin. In Ippenbüren im ersten Obergeschoss am unteren Markt 3. Und hat sich dann relativ zügig entwickelt. Mitarbeiterstamm baute sich auf, Patientennachfrage stieg, sodass wir uns da auch dementsprechend erweitert haben. Die Physiotherapie wurde ausgebaut. 2019 war die Situation gegeben, dass ich diesen Grundgedanken der reinen Rehabilitation grundsätzlich natürlich interessant finde, aber auch im Austausch mit meinem Vater grundsätzlich dieser Gedanke kam, okay, es muss irgendein Konzept herrschen, was auch die Prävention mit berücksichtigt. So, und da wurde ein Konzept dann niedergeschrieben. Wir haben damals seinerzeit in der Bachstraße 6 gestartet, hatten dort vor Ort einen Trainingsbereich. Dann 2020 kam Corona, eine schwierige Zeit sicherlich auch. 2023 war dann die Zeit, wo eine Patientin, von der hatte ich die Information bekommen, dass ein Ergotherapeut, der Herr Helmut Elbers in Ippenbüren verstorben war. Von dem bzw. von der Erbengemeinschaft hatte ich dann die Praxen einmal in Ippenbüren als auch in Osnabrück übernommen. In Ippenbüren haben wir die Praxis integriert, dann auch am unteren Markt. Und Osnabrück bietet dann, stand jetzt erstmal nur die Ergotherapie an. Aber gut, die Zukunft, ich bin jung, vielleicht bringt das auch noch was mit sich.
Deswegen, ich glaube, da du hast ja mit den 34 Jahren, das ist ja schon einiges in den ersten, jetzt irgendwie circa 7 Jahren passiert. Lass uns vielleicht nochmal kurz zum Anfang gehen. Du sagtest, dein Vater war auch Allgemeinmediziner, also auch schon im medizinischen Bereich. Dann hast du den Weg zum Physiotherapeuten gefunden oder gemacht, noch ein anderer Ausbildungsweg. Jetzt sagtest du, du wolltest schon immer selbstständig sein. Jetzt hast du auch in der Kindheit und Jugend deinen Vater erlebt, was es bedeutet, selbstständig zu sein, als Arzt zu praktizieren. Wann ist genau dieser Wunsch entstanden? War dein Vater auch ein gewisses Vorbild Oder wie hat sich das entwickelt, dass du sagst, ich möchte auch irgendwann selbstständig sein?
Mal so frei rausgesprochen, auf menschlicher Ebene absolut. Mein Vater ist ein Riesenvorbild für mich. Man kriegt es natürlich auch Stand heute immer wieder durch Patienten mit, wie vielen Menschen er helfen konnte. Mein Vater ist jemand, der seinen Beruf gerade als Mediziner wirklich mit Leidenschaft erfüllt hat. Und das ist etwas, auch wenn ich, sage ich mal, in meiner Kindheit nicht viel von meinem Vater hatte. Man hatte sicherlich dann am Wochenende viele Überschneidungspunkte, aber so unter der Woche war das, sage ich mal, mehr meine Mutter, die da war. Aber das hat mich schon geprägt. Das hat automatisch etwas erzeugt, wo ich immer zu hoch geschaut habe. Und für mich prägend auch im Rahmen meiner Jugend war sicherlich der Handballsport. Ich habe seinerzeit, das war mit 18 Jahren, habe ich in der zweiten Bundesliga in Emstetten Handball gespielt. Und dann bin ich wieder zurück nach Ippenbüren und habe tatsächlich dann mit 19 Jahren, da war der Kapitän ausgefallen, habe ich mit 19 Jahren tatsächlich das Glück gehabt, dass ich Kapitän war von einer Mannschaft, wo teilweise welche waren, die 29, 30 die Ecke waren. Und das Sammelsurium daraus, sowohl vom Sport, dieses gemeinschaftliche Gewinnen, gemeinschaftliche Verlieren, aber auch nur mit Engagement kommst du voran. Dann aber auch das Hochschauen zu meinem Vater hat mich einfach zu der Situation gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen und ich möchte mich nicht nur alleine selbstständig machen, sondern tendenziell auf Dauer auch gerne ein Team aufbauen, womit man gemeinschaftlich Erfolge erzielen kann, ja.
Dann ist es ja wirklich eine Mischung aus der Kindheit und der Vorbildfunktion deines Vaters. Du schwärmst ja wirklich davon und das ist natürlich auch unglaublich toll, wenn der Vater das so gut vorlebt und wie du schon sagst, du häufig von Patienten, die ihn auch noch aus seiner praktizierenden Zeit erlebt haben. Ich glaube, er praktiziert zwar noch teilweise, aber ich glaube, die Selbstständigkeit in dem Sinne, dass er wirklich von morgens bis abends, das macht er, glaube ich, nicht mehr. Und der Einfluss des Leistungssports, also zweite Bundesliga, das ist ja auch im Handball schon eine absolute Nummer, was du da erreicht hast. Dass das so die Kombination waren aus verschiedenen Faktoren, die dazu geführt haben, den Mut aufzubringen und die Entscheidung irgendwie zu fällen. Das war also für dich dann irgendwie relativ klar. Es sind ja auch viele, die ja häufig nicht den Mut aufbringen, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Hattest du nach der Ausbildung zum Physiotherapeuten noch selber praktiziert, irgendwie in der Praxis als Angestellter? Oder vielleicht kannst du das nochmal kurz darstellen und vielleicht nochmal auf das Thema Mut eingehen.
Also ich war ein Jahr tatsächlich nach meiner Ausbildung dann, also ich muss vielleicht noch mal kurz ausholen, die Zeit war insofern da, ich hatte ehrlich gesagt Abitur gemacht, der Schnitt war nicht blendend, deswegen war es dann die Physiotherapie, sonst wäre es wahrscheinlich direkt möglicherweise auch Medizinstudium gewesen und hatte mich dann dazu entschieden, komm, jetzt machst du erst die Physiotherapie und vielleicht studierst du dann noch Medizin. Ja, und dann habe ich tatsächlich im Anschluss an die Ausbildung ein Jahr in einer Praxis gearbeitet. Dann sind schon Gespräche gestartet, auch mit meinem Vater. Dann habe ich ein halbes Jahr angestellt, tatsächlich bei meinem Vater gearbeitet, habe da teils auch mit die Patienten meines Vaters mit versorgt. Und das war dann der Grundbaustein eigentlich zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich starte nicht bei null, sondern es sind schon ein paar Patienten, die mich jetzt dementsprechend auch kennen und damit kann man gut in eine Selbstständigkeit starten. Thema Mut, ich glaube, da spreche ich für jeden, der sich selbstständig macht, ein gewisses Risiko ist natürlich immer da. Aber das bin ich gerne eingegangen, einfach weil ich auch wusste, es war sicherlich ein Vorteil, mein Vater als Mediziner in Ippenbüren, der Name Windmann, der grundsätzlich nicht unbekannt ist, der auch Richtung Medizin grundsätzlich ein bekannter Name ist, hat mir sicherlich eine Tür bereitet, aber ableisten, klar, das musst du nachher selber. Ne?
Ja. Ich habe den Schritt gewagt. Und du bist ja wirklich klein angefangen, also das finde ich toll zu sagen, okay, wir haben eine kleine Praxis gemietet oder kleine Räumlichkeiten gehabt, es war im Prinzip du und eine erste Mitarbeiterin, also wirklich von null angefangen. Nochmal kurz, Investitionen in dem Bereich ist wahrscheinlich, um jetzt erstmal eine Physiotherapiepraxis, hängt natürlich jetzt so ein bisschen vom Angebotsspektrum noch ab, ist die überschaubar oder habt ihr dann sukzessive Investitionen getätigt? Ihr habt ja jetzt auch ein eigenes Art Fitnessstudio oder Trainingszentrum, das hat sich ja alles irgendwie entwickelt. Aber wie ist man gestartet? Braucht man da klassisch irgendwie eine Liege und ein paar Tools oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist da schon so, klar, jetzt eine Investition, kann ich ruhig sagen. Also ich habe mich selbstständig gemacht, das war eine Investition am Anfang von 100.000 Euro, ist dementsprechend natürlich wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Bestandteilen noch recht überschaubar. Wir haben halt auf einer Ebene gestartet, aber genauso wie du es eben angesprochen hattest, war das halt eine Grundlage, wo man gesagt hat, okay, vielleicht irgendwie 3 Mitarbeiter und dabei belassen wir es. Und dann sind natürlich immer weitere Investitionen dazugekommen, weil man auch irgendwie dann den Blickwinkel gekriegt hat, okay, die Sachen lohnen sich, da solltest du den Schritt gehen, die Sachen lohnen sich vielleicht nicht. Und genau, so haben wir halt sukzessive uns weiterentwickelt und weiter aufgebaut, ja.
Als du gestartet bist, war dann erstmal so die Motivation, okay, selbstständig, lokal als Physiotherapeut zu praktizieren. Das ist natürlich auch mal ein gewisses lokales Geschäft, da man ja wirklich am Patienten einfach behandelt. Das ist kein digitales Geschäftsmodell. Der Patient muss wirklich in die Praxis kommen. Gab es von vornherein irgendwie ja, gewisse Zielsetzungen oder war das einfach so ein organischer Prozess? Vielleicht kannst du da nochmal ausführen, wie so die Gedankenwelt wirklich bei der Gründung aussehen, nämlich als One-Man-Show, ne, mit einer ersten Mitarbeiterin und wie das dann so war. Wie waren so da die Gedankengänge?
Ist tatsächlich in der Form eine ganz lustige Geschichte, die dahinter Medico First steckt. Wenn ich da heute drüber nachdenke, ein sehr guter Freund von mir tatsächlich, der hat zu dem Zeitpunkt Psychologie studiert. Und ich hatte dann eine Anmeldekraft tatsächlich, die so ein bisschen unterstützt hat, die nebenbei auch, sag ich mal, so ein bisschen Training mit den Patienten gemacht hat. Und ja, tatsächlich habe ich da direkt die erste Erfahrung gemacht. Das hat leider nicht so gut geklappt und musste ich sie auch im Rahmen der Probezeit kündigen. Und dann dachte ich, Mensch, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich das mit meinem Kumpel durchgesprochen und er sagte, du Stefan, ich studiere Psychologie. Ich kann mich morgens auch an die Anmeldung setzen. Dann habe ich da meinen Laptop, mache parallel ein bisschen was und leite die Patienten bei dir dann dementsprechend ins Behandlungszimmer.
Ja.
Ist ganz lustig, wenn man da heute drüber nachdenkt, wo es gestartet hat. Aber ja, das war dann halt natürlich die...
Aber manchmal ist das ja so, ne? Manchmal, so, man hat, klar, das passte einfach nicht mit der ersten Mitarbeiterin. Ich habe es selber auch schon erlebt, ne? Manchmal ist das so, man versucht dann noch Dinge, ob man die nicht irgendwie so entwickelt, dass es dann irgendwie passt. Und dann stand es ja wirklich komplett alleine da. Ja. Und war es ja auch am Patienten und hattest wahrscheinlich dann in dem Moment tatsächlich erstmal ein Problem, nämlich du brauchst ja irgendwen, ne, irgendeine Assistenz. Und genau, dass man dann unter Umständen auf Family und Friends irgendwie zurückgreift oder dann doch immer wieder sich irgendeine Tür öffnet, so plötzlich es auch sein mag, wo man denkt, okay, dann können wir es auch so machen.
Ja, genau. Und das war einfach zu der Zeit natürlich toll. Er hat mich da unterstützt. Ich hatte gleichzeitig meinen besten Kumpel an der Anmeldung. Und doch, das hat mir zu der Zeit natürlich sehr geholfen. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwo, das sind diese Erfahrungen, die man, glaube ich, auch einfach irgendwo nachher machen muss, auch mit der Mitarbeiterin. Das gehört mit dazu. Man geht natürlich manchmal auch leichtgläubig am Anfang da dran. So einfach wird es einem manchmal nicht gemacht. Und es ist immer Frage dessen, wie schafft man nachher Lösungen. Zu der Zeit war das eine passende Lösung und ja, dann ging es halt weiter. Dann hatten wir tatsächlich zwei Anmeldekräfte, die bei meinem Vater gearbeitet haben, auf Minijob-Basis zusätzlich dann die Anmeldung mit betreut haben und darauf haben wir dann weiter aufgebaut.
Genau. Jetzt nochmal, so, du hast ja wirklich als Physiotherapeut dann praktiziert. Du hast im Prinzip die Tür geöffnet in der Bachstraße, dort war der Start. Dann hattest du ja, das habe ja vorher schon einen gewissen Patientenzulauf, da du ja bei deinem Vater schon gearbeitet hattest. War das eine Schnittstelle, die irgendwie hilfreich war? Hatte er zu dem Zeitpunkt noch praktiziert?
Ja.
Er war ja Allgemeinmediziner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er ist jetzt kein, also diese orthopädische Geschichte ist ja dann nicht direkt bei ihm, beziehungsweise er gibt dann ja auch unter Umständen Weiterleitung an Fachärzte. Auf jeden Fall war das eine gewisse Lead-Generierung durch deinen Vater oder wie muss man sich das vorstellen in den ersten Tagen, Wochen und Monaten?
Darf man sich tatsächlich nicht so vorstellen, wenn mein Vater natürlich an der Stelle nicht sagen kann, lieber Patient, jetzt kriegen Sie ein Rezept, gehen Sie dann mal mit zu meinem Sohn. Es ist vielmehr wahrscheinlich dann die räumliche Nähe gewesen. Also ich muss mir dazu sagen, angedacht war erst am unteren Markt. Also unten war noch Modeladen drin. Im ersten Obergeschoss habe ich dann die Physiopraxis realisiert. Und mein Vater wollte damals ins zweite Obergeschoss und wollte da seine Praxis machen. Ist dann aber, weil sich die Praxis von mir so schnell entwickelt hat, auch im Aufbau von Mitarbeitern, ist er dann gegenüber quasi, oberhalb der Rosenapotheke, hatte er dann ja zuletzt seine Praxis. Genau, und das war natürlich irgendwo auch eine räumliche Nähe. Er hat nichts ausgesprochen, wo er gesagt hat, lieber Patient, gehen Sie rüber zu meinem Sohn. Ich glaube nur einfach, dass es dann die räumliche Nähe war. Du hattest eben noch angesprochen, war von Anfang an der Gedanke da, ja, irgendwo konzeptionell noch mehr zu machen hinter Medico First. Ich sag mal, wenn ich diesen Grundgedanken gehabt hätte, ich mache jetzt eine reine Physiotherapiepraxis, hätte die wahrscheinlich Physiotherapie Windmann oder ähnliches geheißen oder gehießen. Und da hatten wir dann halt die Basis, wo ich gesagt habe, Medico First. Medico First war ursprünglich der Gedanke, den mein Vater hatte, und wollte hinter Medico First ein Ärztezentrum realisieren. Und ja, dadurch, dass er dann so ein bisschen näher Richtung Rentendasein kam, habe ich ihn gefragt, ob er nicht den Namen mir geben möchte. Und darunter ist dann Medico First entstanden.
Also ich finde den Namen ja genial. Also ich finde, das passt irgendwie. Ich denke gerade so an Fitness First, die Assoziation habe ich so ein bisschen. Das ist ja so ein absolutes Premium-Fitnessstudio-Produkt oder eine große Kette in Deutschland. Medico First, ja, der konkrete Bezug zur Medizin. Aber wie du schon sagst, das ist jetzt nicht exklusiv Physiotherapie, sondern ihr macht ja noch so viel mehr, wo wir vielleicht gleich später nochmal drauf eingehen. Ja, ja. Aber trotzdem will ich nochmal ganz kurz auf die ersten Tage, Wochen, ich glaube, Rechnungsschreibung, Abrechnung, ja, Behandlung der Patienten. Was war das so für ein Hassel irgendwie in den ersten Wochen und Monaten? Das war ja alles auf dich zugeschnitten. So, die erste Mitarbeiterin hat nicht so funktioniert. Dann hattest du den Kollegen, der gerade im Psychologiestudium war, der da auch was gemacht hat. Aber der hat ja von Abrechnung war jetzt gerade auch nicht sein Thema mit Krankenkassen. Waren das Themen, die du dann irgendwie abends und am Wochenende gemacht hast? Oder wie hast du das von Beginn an gehandelt? Weil vieles ja, glaube ich, auch mit Krankenkassenrezepten.
Ja, es ist schon eine große Bürokratie dahinter, definitiv. Zu Anfang war es so, dass ich tatsächlich von 8 bis 18 Uhr am Patienten gearbeitet habe, teils abends das drangehangen habe. Ich muss aber mit dazu sagen, ich bin wahrscheinlich eher ein kreativer Unternehmer, ein kreativer Kopf, ein Ideenfinder, aber auch kaufmännisch mittlerweile weitergebildet, aber diese reine Bürokratie hätte ich da meine jetzige Frau nicht gehabt. Ich glaube, dann wäre ich untergegangen. Die hat mir zu der Zeit tatsächlich, wir haben Wochenenden in der Praxis verbracht, wir haben ja, das irgendwo natürlich zusammengestemmt, das ging. Sie hat zu der Zeit, also sie hat Industriekauffrau gelernt, hat da bei der
Deutschen... Ja, das passt dann ja ganz gut.
Genau, bei der Deutschen Doka in Osnabrück gearbeitet. Und klar, dadurch, dass es sich dann entwickelt, habe ich irgendwann gesagt, Lisanne, du musst jetzt irgendwie mit dazukommen. Und sie ist tatsächlich auch weiterhin angestellt, ja, bei mir, bei Medico First.
Okay, also sie hat im Prinzip dann schon so ein bisschen das Backoffice gemacht, beziehungsweise den administrativen, bürokratischen Part. Und dein Fokus war eher der Patient von morgens bis abends. Jetzt sagtest du, oder man weiß es ja auch, das ist ein Riesenthema, dieser Gesundheitsbereich, dass da doch dann relativ schnell ein Patientenzulauf kam. Wann hattest du denn deinen ersten Mitarbeiter oder deine erste Mitarbeiterin angestellt, also wirklich den zweiten praktizierenden Physiotherapeutin?
Tatsächlich, ja, knapp ein halbes Jahr später. Ne? Ein halbes Jahr später. Lustig war zu der Zeit, dass da schmunzelt mein Vater heute noch drüber, da hat er gesagt, Stefan, überleg das mit Mitarbeiter, das ist auch schwierig, ne? Da muss man auch gucken, dass das alles passt. Ja, und dann steht man da und geht gemeinschaftlich mal über die Kirmes mit dem ganzen Team und wundert sich, wenn man hinterherläuft, was da mittlerweile halt hintersteht. Ne? Das war zu seiner Zeit natürlich, war spannend. Mitarbeiterführung ist sicherlich ein in meinen Augen der wichtigste Faktor, damit steht und fällt es und man lernt mit jedem Mitarbeiter weiter dazu. Ja.
Das finde ich natürlich jetzt super interessant, deswegen da können wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, gerade ein Arzt, da ist ja häufig wirklich alles auf ihn zugestellt. So wie du jetzt gerade deinen Vater schon beschrieben hast, ich weiß es selber, da war ja schon vor Jahren irgendwie quasi ein Patientenstopp, weil es war alles auf seine Person zugeschnitten. Jeder wollte mit Dr. Dieter Windmann dort mit ihm persönlich in die Behandlung. Es gibt, glaube ich, zwar inzwischen auch Ärztezentren und quasi schon fast kleine Unternehmen, Praxen, glaube ich, mit mehreren angestellten Ärzten, wo dann im Prinzip ein Schirm drüber hängt. Aber ich glaube, die letzten Jahrzehnte war es doch eher so, dass das Arztdasein oder der selbstständige Allgemeinmediziner, Hausarzt es so aussah, dass das der Arzt war, das war die Person. Und es war, glaube ich, nicht so häufig, dass da 2, 3, 4 noch angestellte Ärzte in so einer Praxis waren. Das war sehr Arzt und Inhaber geführt. Und ich glaube, aus dieser Denke kam er dann wahrscheinlich auch noch. Und ich habe es auch selber erlebt. Klar, Mitarbeiter können Herausforderungen sein, man muss da ein hartes Fell haben, da können alle möglichen Dinge passieren. Aber interessant, dass er dann diesen gut gemeinten Hinweis natürlich auch nochmal gebracht hat. Aber es ging ja wahrscheinlich einfach gar nicht mehr. Es kamen weitere Patienten und man war ja quasi fast gezwungen, den ersten Mitarbeiter, den ersten Physiotherapeuten, Physiotherapeutin einzustellen.
Ja, wir mussten aufbauen. Also das ist natürlich, hatte ich auch eben schon mal gesagt, es war einfach von Anfang an schon mein Ziel, Medico First jetzt nicht als One-Man-Show irgendwo als Physiotherapeut, als reine Physiotherapiepraxis durchzuziehen, sondern schon ein Team dahinter aufzubauen. Und ja, Erfahrung habe ich natürlich auch da gesammelt. Zugute kam mir da sicherlich einfach auch, bin ich ehrlich, die Handballzeit, dieses Miteinander, dieses Gemeinschaftliche, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, was die Mitarbeiterführung anbelangt. Genau.
Und das war dann die Was Erfahrung. Hast du, ich komme ja selber aus dem Sport, was hat dir der Sport, und ich kann es glaube ich auch nur bestätigen, was hat dir der Sport insbesondere gegeben? Jetzt warst du auch sehr erfolgreicher Handballer, zweite Bundesliga, Kapitän nachher. In jungen Jahren hast du ein Team geführt, aber trotzdem ist es natürlich ein Mannschaftssport. Was hat dir der Mannschaftssport gegeben, wo du sagst, was man jetzt im Bereich Führung, Mitarbeiterführung oder im weiteren Unternehmensaufbau irgendwie mitgegeben hat?
Gemeinschaftliches Verlieren, gemeinschaftliches Gewinnen und ganz wichtig, der Faktor, es funktioniert nur, wenn man gemeinschaftlich agiert. Und das war einer der wichtigsten Faktoren. Auch die Struktur einer Mannschaft, wenn man überlegt, Trainer, Kapitän, dann hast du noch weitere Spieler, die einfach diese Grundstruktur einer Mannschaft ist das, was ich heute immer auch wieder erkenne. Ob das jetzt, sage ich mal, nur der Bereich der Physiotherapie, also man muss sich vorstellen, ich habe pro Bereich jeweils eine Leitung und genau das ist das Wichtige. Für mich bedeutet das heute, okay, ich bin irgendwo vielleicht mittlerweile Trainer sogar noch ausgeklammert, vielleicht irgendwo Vorstand oder ähnliches, aber man hat darunter halt seine Person, auf die man sich verlassen kann, die genau wissen, wie man irgendwo selber agiert, was Wünsche sind, was Ziele sind und verfolgen das natürlich genauso und ziehen dann auch das Team mit sich mit. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, ein Unternehmen oder eine Praxis oder was auch immer geht kaputt, wenn diese Dynamik nicht mehr da ist. Ja.
Das finde ich jetzt super interessant. So dieses Wording habe ich auch noch nicht so oft gehört, dass du dich wirklich als Coach im Prinzip des Unternehmens siehst und dass du wirklich Leute in die Verantwortung gebracht hast. Mhm. Vielleicht können wir dann diesen Schritt von der anfangs One-Man-Show dann mit dem ersten Angestellten, vielleicht gehen wir es dann nochmal so ein bisschen sukzessive durch, welche Dynamik das genommen hat. Und wann der Punkt einfach so war, dass du für die verschiedenen Bereiche dann Leute auch in die Verantwortung gebracht hast. So, ich glaube, beim Team von 3, 4, 5 Leuten ist es wahrscheinlich auch nicht so nötig. Da warst du wahrscheinlich auch noch praktizierend dabei. Vielleicht kannst du noch mal so durch die Phasen einfach so ein bisschen gehen. Also wir waren jetzt beim ersten angestellten Physiotherapeuten, dann nach circa irgendwie einem halben Jahr oder einem Jahr. Wie ging es dann weiter, Stefan?
Sehr zügig tatsächlich. Also man muss sich vorstellen, in den ersten 3 Jahren hatte ich da dann ein Team stehen von 15 Personen. Ich muss jetzt ungefähr ein bisschen schätzen, ich kann es nicht mehr genau Prozent wiedergeben. Hat sich sehr schnell entwickelt und das war dann ja auch die Basis zu sagen, okay, wir gehen jetzt von der reinen Physiotherapie nicht weg, sondern wir nehmen halt was dazu, was Ergänzendes für die Patienten. Wo wir schon einen Start hatten quasi in das Interdisziplinäre, wo ein Zusammenspiel war zwischen Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern. Genau, und es ging halt wirklich zügig. Klar, wenn man jetzt heute das Team sieht, dann sprechen wir von knapp 10 Jahren, also nächstes Jahr haben wir 10-Jähriges.
Wie viel seid ihr jetzt, Stefan?
Wir sind jetzt mittlerweile bei 36 Personen.
Stark.
Die dahinter stehen und genau, manch einer sagt, pass auf, der hat jetzt hier für die Physiotherapie eine Leitung, der hat für die Ergotherapie eine Leitung, der hat fürs Trainingszentrum eine Leitung, der hat für die betriebliche Gesundheitsförderung eine Leitung. Für mich ist das die Basis von Wachstum. Also ich glaube, je früher man sich mit diesen Situationen auseinandersetzt, desto flüssiger funktioniert es und desto besser funktioniert es. Und das ist das, was ich jetzt in der Zeit wirklich auch gelernt habe. Es ist ganz wichtig, die zweite Ebene dementsprechend zu schulen, damit man abgeben kann, damit man auch mit gutem Gewissen abgeben kann. Ne? Und das ist das, was ich wirklich jeden Tag merke, ja.
Wann war der Punkt, du hattest erwähnt, dann waren es irgendwie so 12 bis 15 Mitarbeiter. Wann war der Punkt, wo du wirklich so operativ, also wirklich in einer direkten Behandlung mit dem Patienten, weil das geht ja dann einfach wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, wie du schon sagst. Kannst du es so etwa an der Mitarbeiterzahl festmachen? Oder wann hast du, oder zweite Frage, wann hast du die erste Person eigentlich in die Verantwortung oder zu einer quasi Leitung gemacht?
Die erste Person habe ich tatsächlich mit angestellt, zu der Zeit 5 Therapeuten, habe ich sie schon zur Leitung gemacht. So, und das war auch richtig, weil dann konnte ich mich natürlich irgendwo, also die Patienten wurden sukzessive weniger. Ich habe dann halt geschaut, okay, wie komme ich zurecht, wie klappt es, wie funktioniert es. Ich hatte meine Frau, die dann auch mit zu Medico First gekommen ist, die dann quasi die Bürokratie, das Administrative dahinter abgedeckt hat. Und man hat dann gemerkt, okay, je mehr Mitarbeiter dazukommen, desto schwieriger wird es natürlich für mich, auch wirklich noch aktiv am Patienten zu arbeiten. Ich möchte mal sagen, so von Anfang an habe ich ein paar Patienten dabei, die betreue ich immer noch weiter, weil die für mich auch extrem wichtig sind, persönlich. Das mache ich weiter, aber ich komme nicht über 5 Stunden die Woche hinaus, wo ich Patienten behandle. Stand jetzt. Der Stichtag für mich war eigentlich, wo das Trainingszentrum gegründet wurde. Dann aber auch im weiteren Verlauf, wo die Ergotherapie dazu kam. Also je mehr Standbeine irgendwo aufgestellt wurden, desto wichtiger war es, dass ich mich aus dem einen Standbein, ich möchte nicht sagen rausziehe, aber zumindest die Vogelperspektive einnehme, um die anderen Bereiche mitentwickeln zu können. Ja.
Der Ursprung war ja dann wirklich, also du bist ein ausgebildeter Physiotherapeut mit allen möglichen Zusatzqualifikationen. Ich weiß, bei Physiotherapie ist es ja, da gibt es ja unglaublich viele, ja, nochmal irgendwie Einzelqualifikationen für spezielle Verletzungen, für spezielle Anwendungen, aber zum Beispiel Ergotherapie und Osteopathie, das sind jetzt komplett andere Bereiche, oder wie muss man sich das vorstellen? Braucht man dann wirklich einen ausgebildeten Ergotherapeuten? Ja. Du hast jetzt von verschiedenen Bereichen gesprochen, das Trainingszentrum, vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, in welcher Schrittfolge eigentlich dann komplett neue Bereiche irgendwie dazukamen, oder muss man sie als solche sehen, oder konnte man sich da organisch reinentwickeln, oder muss man wirklich speziell für diesen Bereich dann qualifizierte Mitarbeiter ranholen? Wie ist das gelaufen?
Genau so war es. Also da, für die Physiotherapie, klar, da war ich zunächst selber, sage ich mal, der Kopf. Das war auch in Ordnung. Ich bin Physiotherapeut, damit darf ich auch eine Physiotherapie betreiben. Dann tatsächlich das Trainingszentrum. Ja, das Trainingszentrum, man muss sich vorstellen, wenn man in diese Paragraph 20 Zertifizierung möchte, bedeutet, man hat eine Situation, wo Krankenkassen im Prinzip das Training dann von den Patienten und bezuschussen, muss man dementsprechend qualifizierte Mitarbeiter haben, um das überhaupt abdecken zu können. Bedeutet, das war dann die Basis dabei, brauchte ich unbedingt einen Sportwissenschaftler, um es abdecken zu können. Dann kam die nächste Leistung dazu, wo man dann natürlich gucken muss, du musst das Personal so aufbauen, um diese Leistung dementsprechend auch anbieten zu können. Und Ziel ist es natürlich, immer mehr Leistung mit dazu zu nehmen, das Ganze immer weiter aufzubauen, auf unterschiedlichste Standbeine zu stellen, und dafür brauchst du natürlich dementsprechend die qualifizierten Mitarbeiter. In der Ergotherapie genauso. Ich selber bin kein Ergotherapeut, ich kann es aber mit reinziehen tatsächlich in meine freiberufliche Tätigkeit, brauche aber zwingend eine Leitung, die Ergotherapeutin ist, damit die Ergotherapie auch funktioniert. Also man braucht jeweils eine fachliche Leitung, damit man es abdecken kann. Genau.
Okay, wenn wir jetzt mal diese unterschiedlichen Bereiche nehmen, wie sieht denn so der prozentuale Anteil aus? Kann man das noch ein bisschen ausmachen? Ist da jetzt irgendwie 50% Physiotherapie, 20% Ergotherapie, oder gibt es da Überschneidungen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, ja, 25, dann Physiotherapie, Ergotherapie, Trainingszentrum, würde ich sagen, liegt bei 20, also das, was jetzt wirklich im Individualbereich stattfindet, und 30% ist mittlerweile bei uns die betriebliche Gesundheitsförderung, was wir da anbieten. Genau, also so muss man sich das Stand jetzt vorstellen.
Du sagtest, also die weitere Ebene sind also jetzt 5 Leitungen quasi für die einzelnen Bereiche, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die haben dann irgendwie, wie viele Mitarbeiter haben die im Prinzip wieder in der Führung? Das kann ja quasi, jemand kann ja auch fast seine eigene Leitung, selbst mit einer Mitarbeiterin, irgendwie sein. Ich finde es halt stark, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich mache jemanden irgendwie verantwortlich, die diesen Fachbereich dann einfach managt von A bis Z. Ja, sind das von der Mitarbeiterzahl, du sagst, das ist insgesamt circa 35, 36 Personen. Wie sieht da so die Struktur aus? Wie viel sind im Backoffice, wie viel sind in den einzelnen Bereichen?
Grob. Ja, also tatsächlich Verwaltung, Anmeldung, Büro sind wir mittlerweile bei knapp, ja, bei 5 Personen. Und alles andere kannst du dann quasi durch 6 teilen. Also die Physiotherapie in Ippenbüren hat 6 Personen quasi unter sich. Die Ergotherapie ist jetzt, stand jetzt bei 4 in Ippenbüren. Osnabrück nochmal 5. Trainingszentrum ist bei mittlerweile 7 Personen. Also so muss man sich die Struktur ein bisschen dahinter vorstellen. Ist relativ ausgeglichen, ja, von der Mitarbeiterzahl. Genau, beurteilt aber immer schon, das ist etwas interessant, finde ich, wenn man sich selbstständig macht im Bereich der Physiotherapie, hat am Anfang jemand zu mir gesagt, du musst schauen, gerade mit 3 Angestellten ist es rentabel, dann ist es mit 7 Angestellten rentabel, dann ist es mit 12 Angestellten rentabel und das ist etwas, wo ich ihm heute vollkommen recht gebe, weil immer dieser Zwischenschritt, da brauchst du eine weitere Verwaltungskraft, weil es einfach nicht anders abzuleisten ist und die Verwaltungskraft beschäftigst du, die kann im Übergang quasi von der 7. zur 8. Person, wo du sie anstellst, betreut sie die eine Person mit, aber du musst dann ja 4 weitere aufbauen, damit es nachher interessanter wird. Ne? Und das sind so die Wege, wo ich heute merke, da muss man schon einen Blick drauf haben, ja.
Ja, weil das, nehmen wir jetzt mal, du startest jetzt mit einem Bereich, dann gibt es vielleicht da erstmal eine quasi produktive Kraft, die entsprechend die abrechenbaren Leistungen erbringt. Dann brauchst du da aber quasi auch schon anteilig irgendwie eine Verwaltung bis hin zu, ja, weiß nicht, eine komplette Verwaltung. Und natürlich, je mehr produktive Personen da stehen, und ich habe jetzt mal grob gerechnet, sind ja irgendwie 10-15% sind dann irgendwie Verwaltungskräfte. Ich glaube, das hört sich für mich jetzt irgendwie super plausibel an, ne, vom Verhältnis für die Gesamtmitarbeiterzahl. Nicht jede Physiotherapie, ich glaube, viele sind ja oft in so kleinen Strukturen. Das ist dann entweder eine One-Man-Show, oder dann sind das vielleicht 2, 3, 4, 5 Personen. Ich glaube, die Größenordnung, die du jetzt da, die ihr jetzt schon erreicht habt, jetzt in 7 Tagen, das ist ja schon ein Aushängeschild und nicht so häufig. Hat sich das, wie sieht da deine intrinsische Motivation aus? Kamen die Dinge irgendwie zufällig auf dich zu? Oder wie kam es dazu, dass du sagst, so, jetzt machen wir jetzt noch diesen Bereich, jetzt machen wir noch den Bereich? Oder ist das alles irgendwie super logisch, das an eine Physiotherapie irgendwie dran zu hängen? Wie kam es dazu?
Man stellt sich natürlich, also ich sag's mal so, wenn einer auf einem Bein steht, steht er nicht so sicher, als würde er auf 3, 4 Beinen stehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mehr dazu nehmen, weil, und das merken wir alleine jetzt gerade, die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, was auch Einfluss nimmt sicherlich auf den Gesundheitsmarkt, ist etwas, wenn du dich da nicht breitflächig aufstellst, weiß ich halt nicht, wie man in den nächsten 10 Jahren, 15, 20 überlebt. Ja? Und das, weiß Gott, ich muss ganz klar sagen, wir haben in Ippenbüren super Praxen, super aufgestellt. Das ist eher auch miteinander, also wir agieren da nicht gegeneinander, sondern wir betreuen alle Ippenbürner, sage ich mal, und betreuen die vernünftig. Aber ich glaube, es ist einfach nachhaltiger, wenn man sich nicht nur mit der reinen Rehabilitation auseinandersetzt, sondern auch mit präventiven Leistungen, Selbstzahlerleistungen und. Weil nur so kannst du, glaube ich, auf die lange Dauer dich sowohl beim Fachkräftemangel attraktiv gestalten und zum anderen aber auch nachhaltig sicher aufstellen. So.
Du hattest es gerade erwähnt, der Anteil der Krankenkassen ist ja sicherlich ein Baustein und dann gibt es aber auch den Selbstzahlungsbereich. Wie ist das jetzt in deinem Fall oder in Deutschland? Man hört ja, gut, es gibt irgendwie eine Krankenkassenreform, ist jetzt auch irgendwie in aller Munde. Ich bin da natürlich null im Detail, inwieweit das Ergotherapie, Physiotherapie betrifft. Aber nur um jetzt mal so ein Gefühl zu bekommen, ist da irgendwie 80-90% der Krankenkassenbereich, den man wirklich mit den Kassen abrechnet, 10-15% Selbstzahler oder ist es ein anderes Verhältnis?
Also damit triffst du schon ganz gut. Also ich würde sagen, dass wir 75%, sage ich mal, rehabilitativ unterwegs sind, mit Krankenkassen agieren, 25% präventiv. Aber man merkt natürlich mehr und mehr, dass ja teils auch Einsparungen getroffen werden. Da muss man natürlich festen Blick drauf haben, wo man schaut, was muss man jetzt, und das ist das Besondere irgendwo, dass wenn man 4 Standbeine hat, dann kannst du sagen, okay, ich skaliere jetzt nochmal anders, der eine Bereich wird wichtiger, da müssen wir steuern. Sehe ich als sehr wichtig an, dass man ja sicher breit aufstellt, aber auch genau für solche Einflüsse oder vor solchen Einflüssen halt schützt.
Gibt es jetzt noch einen potenziellen weiteren Bereich? Also du hast ja alles erwähnt, also Osteopathie ist auch ein Baustein, richtig?
Osteopathie nicht.
Oder der Ergotherapie, genau. Sportwissenschaftler, Physiotherapie. Gibt es noch einen, habt ihr eigentlich jetzt den ganzen Blumenstrauß schon abgedeckt oder gibt es ja noch irgendwas, was man da ergänzen könnte?
Du hast ja vorhin gesagt, ich bin 34, da hast du ja so ein bisschen was in der jungen Zeit schon gemacht. meine Motivation hört halt nicht auf. Also ich möchte dieses Interdisziplinäre natürlich weiter aufbauen. Ich möchte die Patienten noch besser versorgen können. Wir sind jetzt schon vernünftig unterwegs, aber es ist halt auch die Situation gegeben, dass ein Patient, der kommt halt mit seinem Rezept, deswegen haben wir die Ergotherapie dazu genommen, der hat einen Schlaganfall gehabt, der kriegt sowohl Physiotherapie als auch die Ergotherapie verschrieben. Ja, dann stellst du dich dahin und sagst, wir können beides halt abdecken. Und das gibt es halt auch noch für weitere Bereiche sicherlich, wo es interessant ist, eine Art, vorsichtig gesagt, eine Art Versorgungskreislauf darzustellen, der natürlich sowohl für die behandelnden Therapeuten interessant ist, dieser Austausch, den wir pflegen, dieses Miteinander, was gepflegt wird, aber natürlich auch folglich dann für den Patienten interessanter ist. Ja.
Konntet ihr, jetzt gehen wir nochmal auf den Standort in Büren, das war ja, glaube ich, der Start, bevor ihr dann auch noch weiter expandiert seid mit einem weiteren Standort, da können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Sind die räumlichen Kapazitäten, sind die dort gegeben? Ich glaube, du hattest ja mal gesagt, du hast angefangen irgendwie im ersten Obergeschoss. Das war ja dann auch irgendwie Prozess. Dieses Wachstum, was ihr da an den Tag gelegt habt, das ist ja schon phänomenal. Konntet ihr das alles in den Räumlichkeiten darstellen oder konntet ihr weitere Flächen mieten? Wie ist das gelaufen und wie funktioniert das?
Also die Hürde seinerzeit war das Trainingszentrum, als es in der Bachstraße war und wo Corona kam. Ne, das war, wir hatten 2019, Ende 2019 eröffnet, Anfang 2020 kam Corona. Muss ich nicht sagen, also jemand, der sich in dem Bereich zu der Zeit selbstständig gemacht hat, das war eine schwierige Zeit. Zu der Zeit, auch hochinteressant, habe ich dann mit meinem Vater, meiner Schwester als Familienkonstrukt mit mir zusammen, haben wir Testzentren gegründet, zum einen ehemals Modehaus Brüggen, dann in Greven ein Drive-In, als auch in Hörstel ein Drive-In, wo dann auch deutlich wurde, okay, man muss irgendwo diesen Blickwinkel darauf haben, dass die Firmen überleben und es kann auch mal sein, dass es was komplett anderes ist und das war es zu der Zeit. Das war eine Riesenaufgabe, es war spannend, es hat Spaß gemacht, irgendwo das mit meinem Vater und mit meiner Schwester zu realisieren und damit hatten wir quasi die Lücke, so sage ich es einfach mal, die Lücke gestopft. So. Und dann kam die Zeit, wo, du hattest eben gesagt, am unteren Markt, im ersten Obergeschoss die Physiotherapie begonnen, dann im zweiten Obergeschoss erweitert die Physiotherapie und seinerzeit hat der Modeladen im Erdgeschoss nicht überlebt, wodurch wir dann gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt das Trainingszentrum unten ins Erdgeschoss, dann haben wir alles zusammen. Dann kam man natürlich mit Zunahme der Ergotherapie absolut an unsere engrenzten Kapazitätsgrenzen und haben dann nochmal genau da, wo vorher das Trainingszentrum war, in der Bachstraße wieder erweitert. Wir haben das Erdgeschoss, habe ich seinerzeit komplett umbauen lassen, sodass da vier weitere Behandlungsräume entstanden sind, ein Kursraum im ersten Obergeschoss und die Büroräumlichkeiten dann für die Verwaltung im zweiten Obergeschoss. Ergotherapie dann, wie gesagt, in Osnabrück, haben damals gestartet auf 100 Quadratmeter mit rein der Physiotherapie, heute sind wir auf knapp 1000 Quadratmetern und das zeigt ja im Prinzip auch den Wachstum dahinter, die Entwicklung dahinter.
Vielleicht gehen wir nochmal auf Osnabrück ein. Jetzt sagtest du, das ist so ein bisschen dadurch entstanden, dass ein Kollege, Partner, der schon etwas älter war, verstorben ist. Mhm. Hört sich das richtig verstanden oder wie kam es zu den weiteren Standorten?
Ja, also es war seinerzeit Herr Helmut Elbers aus Ippenbüren, der war leider verstorben und dann hatte ich, wie gesagt, eine Patientin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat und dann hatte ich Kontakt zu der Erbengemeinschaft aufgenommen, haben Gespräche geführt. Seinerzeit waren in Ippenbüren drei Therapeuten beschäftigt, in Osnabrück waren vier Therapeuten beschäftigt. Von den Personen, die seinerzeit da waren, ist heute nur noch eine da. Also das war schon eine Riesenhürde, eine Riesenaufgabe, eine Praxis. Ich sage es wirklich frei raus, der Helmut Elbers war sicherlich ein Top-Therapeut, unglaublich engagiert, therapeutisch sehr fit, aber strukturell, unternehmerisch vielleicht nicht so dahinterher. Sodass mit unserer Struktur, die wir dann eingebaut haben, sicherlich die Mitarbeiter sich nicht mehr so wiedergefunden haben, sodass wir dann, einen Wechsel der Personen vornehmen mussten, damit es wieder in einer passenden Struktur, aber auch mit der passenden Dynamik funktioniert. Weil in Osnabrück vor Ort, ja, ich fahre vielleicht einmal die Woche hin, aber da haben wir jetzt auch eine Leitung und es funktioniert. So, das ist ein wichtiger Bestandteil, ja.
Das ist ja immer ein Klassiker. Ich habe damals vor 20, 25 Jahre her bei Mercedes-Benz oder Daimler gearbeitet und dann kam ja die Fusion mit Chrysler in den USA. Ne? Dann hieß ja der Konzern auch Daimler Chrysler. Das ist natürlich jetzt alles Vergangenheit. Inzwischen ist es wieder Mercedes-Benz. Aber Thema unterschiedliche Kulturen, unterschiedlicher Mindset und gar nicht mal länderübergreifend. Das kann nur ein paar Straßen weiter sein. Ein Unternehmen, was auch seit 30, 40 Jahren da war, noch eine Praxis. Aber kulturell einfach komplett anders, strukturell anders geführt. Eine andere Art von Mitarbeitern, die unter Umständen, wie du schon sagst, eine andere Dynamik unter Umständen damit überfordert sind oder so eine ganze Struktur ist vielleicht einfach auch nicht wollen. Aber das hat man ja häufig gehört. Was können Risiko von Übernahmen im Prinzip implizieren? Und dann ist das ein häufiger Punkt, nämlich genau, was du gesagt hast. Ne?
Ja, also ich glaube, heute würde ich es noch mal ein bisschen anders durchleuchten. Das
Ja.
muss ich auch sagen. Ich bin seinerzeit, bin ich da auch gutgläubig dran gegangen, aber auch die Erfahrung sammelt man. War eine spannende Zeit. War auch eine schwierige Zeit, das muss ich auch sagen. Das ist ja auch nicht so, als würde man nur die kalte Haut haben und das einfach nur an einem vorbeirutscht und man sagt, ja gut, irgendwie wird das schon, sondern du musst natürlich dann auch schon Gas geben und gucken, wie es dann auch wird. Da waren auch sicherlich ein, zwei schlaflose Nächte bei, aber toi, 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 wir haben es hingekriegt.
Wir sind ja beide Sportler und ich höre so richtig in deiner Art und Weise, wie du offen und fair und auch ganz transparent darüber sprichst. Ich spüre da immer häufig so irgendwie so die Sportler, den Mannschaftssportler, der auch sagt, du, das sind, man gewinnt mal, man verliert mal und hat auch kein Problem, darüber zu sprechen, welche Situation vielleicht mal irgendwie challenging oder herausfordernd war. Also, dass man es dann auch erstmal sicherlich an einen heranlässt, aber trotzdem lösungsorientiert ist. Also ich finde es richtig stark, wie du das jetzt gerade alles nochmal darlegst, wie die ganze Übernahme war, dass man auch aus Fehlern lernt. Es ist ja im Endeffekt jetzt sehr gut gelaufen, weil ich glaube, du sagtest, ihr habt ja die Fläche dann in Osnabrück von 400 auf 1000 Quadratmeter erweitert und seid dann weiter
Insgesamt.
expandiert. Insgesamt,
Insgesamt. Ich
okay.
habe mir die Coiffeurs, sage ich mal, von 100 auf 1000. Osnabrück ist jetzt bei knapp 200 Quadratmeter. Ja.
Jetzt war ja der nächste Schritt, der natürlich so ein bisschen, ja, zufällig entstanden ist, nämlich, dass eine Patientin dir gesagt hat, du, da ist doch irgendwie die Möglichkeit, vielleicht jetzt irgendwie eine Praxis oder einen Bestand irgendwie zu übernehmen. Die haben auch noch einen Standort in Osnabrück. Da war jetzt auch schon Learning drin. Auf jeden Fall war es auch umsatzmäßig und patientenmäßig und mitarbeitermäßig scheinbar ein guter Schritt und das ging nochmal richtig weiter nach vorne. Jetzt nochmal auf das Thema Skalierung, was ja auch so mein Thema ist. Und du hattest auch erwähnt, du bist noch jung, da kann noch irgendwie einiges kommen. Aber Skalierung kann ja wirklich in unterschiedlichen Dynamiken und auch Intensitäten irgendwie laufen. Oder erzähl mal, wie könnte das in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln? Hast du wirklich Lust, proaktiv einfach zu sagen, komm, ich will jetzt weitere Standorte von null aufbauen oder vielleicht sogar, ich kann mir vorstellen, dass auch zig von diesen bestehenden Physiotherapien, Ergotherapien, Praxen irgendwie existieren, die Nachfolger suchen. Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Oder wie du das Thema Skalierung, Expansion siehst. Du hast gesagt, du willst noch was machen, du willst noch weitermachen, obwohl es ja schon unglaublich ist, was du da in 7 Jahren jetzt aufgebaut hast. Wie sind so da deine Gedankengänge?
Ich glaube, auch das ist natürlich eine große Aufgabe, irgendwo also Unternehmer zu sagen, ja, es ist mittlerweile, bin ich sicherlich eine Struktur dahinter, wo ich sage, okay, ich bin Unternehmer und ich glaube, das ist dann das Wichtige, den Blickwinkel genau da zu haben, dass man sich eine klare Vision setzt, dass man klare Ziele auch vor Augen hat. Also wenn ein Physiotherapeut, der selbstständig ist, deinen Podcast hörst und verkaufen möchte, kann er sich natürlich gerne melden. Also
Ja,
ja,
das machen wir natürlich gerne. Deswegen
genau,
Shoutout an
möchte.
alle potenziellen Leute, die einen Physiotherapeuten oder eine Praxis kennen, die sich unter Umständen verändern wollen oder der in den Ruhestand geht, gerne bei mir melden. Ich werde ihn dann mit Stefan Windmann in Kontakt bringen.
Danke, Carlo. Also nein, darum geht
Ja.
es. Ich bin 34, ich bin frisch Papa geworden, glücklicher Vater, verheiratet. Ich
Glückwunsch.
habe eine Frau, die mich ehrlich gesagt riesig unterstützt, weil, also mal frei rausgesprochen, hinter jedem vernünftigen, guten Unternehmer muss eine passende Frau zu Hause sein, die einem privat unterstützt, damit man seinen Kopf frei hat für die Zukunft. Und diesen freien Kopf, das Glück habe ich, den habe ich. und habe natürlich auch meine klaren Vorstellungen. Ich möchte weiter wachsen, ich möchte nicht bei der Größe bleiben. Wie und in welcher Form, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber mein Ziel ist es ganz klar, Versorgungsketten zu schließen, im Sinne eines hochwertigen interdisziplinären Systems zwischen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, was wir jetzt schon haben, aber das natürlich weiter zu forcieren, weiter zu entwickeln, um zum einen als Arbeitgeber weiter attraktiv zu bleiben, mit der Zeit zu gehen, genau. Und natürlich da in Ippenbüren, für Ippenbüren was aufzubauen, womit ich nicht ausschließen möchte, dass man sich vielleicht nochmal in Osnabrück erweitert, ob vielleicht in Rhein, das sind Spekulationen. Aber abgeneigt bin ich davon definitiv nicht, weil ich bin kreativ, ich bin risikobereit, ich habe Lust, Risiken einzugehen, die ich mittlerweile vielleicht ein bisschen besser berechnen kann als damals. Aber ich habe Lust natürlich darauf, ja.
Nehmen wir jetzt mal den Osnabrücker Standort so als Case. Du hattest vorhin schon mal so durchklingen lassen, dass du irgendwie etwa einmal die Woche irgendwie da bist. Wie muss man sich das vorstellen? So, jetzt hattet ihr den übernommen vor einigen Jahren, dann gab es ja eine gewisse Restrukturierung, will ich mal sagen. Da sind teilweise neue Leute an Bord gekommen. Sind das wirklich irgendwie alles Osnabrücke oder hast du jemanden sogar aus Bürn dort drüber transferiert? Wie hast du es hinbekommen, dass der relativ autark automatisch läuft? Du hattest erwähnt, da ist jemand, der hat eine Leitungsfunktion. Wie hast du das gemanagt?
Also Stand jetzt ist es so, ich habe jetzt eine operative Leitung übergeordnet über allem. Ich habe eine administrative Leitung übergeordnet drüber. Das ist einmal die Frau Mareike Lange, die sieht man auch häufiger bei Instagram und Ähnliches. Die ist sehr engagiert dahinterher, die kümmert sich ums Organisatorische, die schaut, dass die Dinge, die Visionen umgesetzt werden, ist sehr engagiert dahinterher. Top-Mitarbeiterin kann ich nur loben. Das andere ist die Frau Miriam Kloh, die im Büro unterstützt, quasi der verlängerte Hebel meiner Frau ist. Und den Sektor abdeckt. Osnabrück seinerzeit war ich am Anfang, also wir haben Strukturen, bedeutet, wir haben jede Woche, Anfang der Woche, montags haben wir eine Stunde, wo wir uns mit allen Leitungen zusammensetzen, uns unterhalten, wichtige Themen miteinander besprechen, um die Woche.
Aus den unterschiedlichen Bereichen.
Genau, ne, mit den Bereichsleitungen.
Also die Leitungen, also das sind dann die 5, 6 Leitungen, Bereichsleitungen, ja.
Genau, ne, setzen uns dann zusammen, besprechen, wo Probleme sind, gucken, dass wir Lösungen schaffen. Das andere sind Teambesprechungen, die wir alle 2 Wochen haben, wo dann tatsächlich, mittlerweile am Anfang war ich vor Ort, auch in Osnabrück, zu den Teambesprechungen fährt jetzt die Frau Lange zum Beispiel oder die Frau Plot, je nachdem. Das sind dann quasi so vorgelagert mittlerweile die Ansprechpartner vor mir. Und die klären mich dann, also ich glaube, wichtig ist, dass man eine Filterfunktion hat, sonst hast du nachher einen aufgeblähten Kopf und kannst dich nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Und deswegen habe ich die 2 Personen gewählt, denen ich zum einen vollumfänglich vertraue und zum anderen schaffen sie mir eine Filterfunktion, wodurch ich wirklich die wichtigen, prägnanten Themen mitkriege und nicht mehr, ich sag mal, wenn der eine den anderen nicht mag, das kriege ich jetzt vielleicht nicht mehr mit. So. Man muss höllisch aber aufpassen, dass das Familiäre bleibt, weil das, ich sag mal, mit den Werten, wie ich Medico First aufgebaut habe, ob das ein respektvoller Umgang ist, ob das ein nettes Miteinander ist, Spaß bei der Arbeit und. Da habe ich mich intensiv dran festgehalten, diese Werte vermitteln wir. Es ist auch ganz wichtig, dass das die Leitung vermitteln und genau so funktioniert das Konstrukt mittlerweile. Bedeutet, wir sind immer noch familiär, wir sind immer noch flach von der Hierarchie, es ist ein nettes Miteinander, es ist eine Dynamik drin und einer der wichtigsten Bestandteile hinter Medico First ist dann halt genau dieses Team, was so konzipiert und strukturiert ist, dass man alles mitbekommt, aber trotzdem es weiterhin nettes Miteinander ist, ja. Man größer wird.
Das ist ja immer die Herausforderung, nämlich genau was du erwähnt hast, dass in der weiteren Skalierung unter Umständen dieser Faktor so ein bisschen verloren geht, aber ich glaube, wenn man eine starke Unternehmenskultur, so will ich es mal sagen, irgendwie vorlebt und mit einem starken Wertesystem, und so kompliziert ist es ja gar nicht, ne? Du hast so 4, 5 Werte gerade mal benannt, einfach ein nettes Miteinander, Mitarbeiter sollen Spaß an der Arbeit haben, aber natürlich ist auch zu liefern und Performance ist auch ein Faktor, nämlich das Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz sollen irgendwie alle zufrieden sein. Und wenn alle die Leistung bringen, dann umso besser, wenn man dann diese Kombination hat. Und auch die Patienten sollen sich gut aufgehoben fühlen. Ich glaube, das hast du ja sehr, sehr gut hinbekommen. Nochmal auf die Leitung. War es leicht, die Leute irgendwie in die Verantwortung zu bringen? Hast du sie im Prinzip selber zu einer Führungskraft gebaut? Das waren wahrscheinlich Mitarbeiter, den du dann in einer operativen Linie, den du dann einfach mehr Verantwortung übertragen hast, oder? Wie hast du das gehandelt? Das würde mich einfach mal interessieren.
Das Tolle ist zu sehen, als tatsächlich muss ich sagen, da freue ich mich heute jeden Tag drüber zu sehen, wie sich Personen in der Struktur bei Medico First auch entwickeln. Also wenn ich überlege, wo manche angefangen haben, wo die mittlerweile sind und was die abdecken, aber genau darum geht es, entwickeln. Man muss die Person entwickeln, die Person muss auch willig sein, sich zu entwickeln und an sich zu arbeiten, reflektiert zu sein, um nachher das Beste auch aus sich rausholen zu können. Und genau das kriege ich heute mit. Wir machen zum Beispiel auch Supervision mit den Leitungen, mit der zweiten Ebene, wo wir uns austauschen, wo wir gucken, wie können wir besser werden, was können wir tun, wie können wir diesen großen Faktor, das große Problem der Kommunikation miteinander lösen. Also da wird schon intensiv auch dran gearbeitet, damit genau dieses Konstrukt auch aufgeht. Weil das ist für mich eine Investition, die absolut Sinn macht, die auch jeden nachher irgendwo entlastet. Ob das bei mir ist, ob das bei meiner Frau ist, ob das bei der operativen oder der administrativen Leitung ist oder bei den Bereichsleitungen, die entlasten sich ja gegenseitig, wenn wir nachher die Struktur haben. Diese Konsolidierungsphase haben wir tatsächlich in diesem Jahr, da setzen wir uns intensiv mit auseinander und ja, bereiten uns vor. Ja.
Jetzt für dich, das klingt alles für dich super selbstverständlich und easy, ne? Das war wirklich eine starke Dynamik und ich hatte es ja anfangs schon gesagt, ich höre da auch einfach so den Sportler, der Kapitän war, der im Prinzip so Dinge wie Entwicklung, Fortschritt, Training, Coaching, Verantwortung übernehmen, Leute in gewisse Positionen zu bringen, das ist ja für uns als Mannschaftssportler ist das ja das quasi Normalste der Welt. Aber viele Unternehmer haben ja einfach das Thema, dass sie nie aus dieser kleinen Struktur rauskommen. Da ist alles auf sie zugeschnitten. Die kommen, es ist unter Umständen problematisch, mal über diese 3, 5, 7, 8, 9 Mitarbeiter hinauszukommen. Vieles ist da häufig egal, ob im Handwerk oder auch im medizinischen Bereich, ist eigentlich branchenunabhängig, dass es Tausende an Unternehmen in Deutschland gibt, wo der Chef im Prinzip abends nach Hause kommt und dann noch Rechnungen schreiben muss und verschiedene Themen im Prinzip selber handelt, die nie aus dieser Struktur rauskommen, es nicht schaffen, diese ja, Mitarbeiterstruktur, so wie du sie aufgebaut hast, irgendwie aufzubauen. Wo denkst du, hapert es da häufig bei Leuten, die das irgendwie nicht hinbekommen und aus diesem Hamsterrad nicht rauskommen? Was denkst du?
Die Angst davor, dass die Personen es falsch machen oder nicht so gut machen wie einer selber. Sicherlich hat man ein Streben, der Betrieb baut sich auf, aber ich glaube, ich habe genau die Fehler gemacht. Ich glaube auch, dass man Fehler machen muss, um wirklich zu lernen. Wichtig ist, dass du halt nicht nochmal machst. So. Und genau das musst du auch, so viel Vertrauen musst du in deine Leitung haben, dass die auch Fehler machen. Und es kann sogar sein, dass du vorher schon weißt, dass da ein Fehler passiert, aber lass sie machen, weil dann machen sie sie nicht nochmal. Und diese Angst genau davor, glaube ich, da scheitert es bei vielen Personen, weil sie nicht die Fähigkeit besitzen, abzugeben und auch darauf zu vertrauen. Ja.
Denkst du, dass dir das auch der Sport mitgegeben hat? Du hattest ja auch noch mal kurz deinen Vater erwähnt. Er hatte ja auch schon mal so vorsorglich darauf hingewiesen. Willst du das wirklich, Stefan? Du weißt, was das bedeutet, Mitarbeitern. Und das kann auch Probleme geben. Da werden 10.000 Themen werden da auf dich zukommen. Ne, da war ja so ein bisschen so der Gegenpol, der zumindest gut gemeint auf gewisse Herausforderungen hingewiesen hat. Was hat dich da mit so einer Souveränität, die du da an den Tag legst, was hat dich da irgendwie hingebracht? Ist es der Sport oder sind es weitere Einflussfaktoren? Hast du dich mit Psychologie, Führung befasst, Coaching, weiß ich nicht? Sind da andere Personen, die da positiven Einfluss hat? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Der Mannschaftssport, ja. Ich glaube, es wäre auch anders, wenn ich vielleicht jetzt, ohne dass ich das despektierlich meine, wenn ich Tennisspieler gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen, das weiß ich nicht. Aber es hat mir auf jeden Fall, der Mannschaftssport hat mir da viel gebracht. Mein Vater, wobei wir in der Struktur tatsächlich ein bisschen konträr sind. Also mein Vater war halt immer, und es war auch auf meinen Vater zugeschnitten, aber es war auch eine, ich glaube, das ist auch einfach die Generation in der Form gewesen, wie es bei meinem Vater ist, dass der Arzt ist und mit Leidenschaft dahinterher ist. Mein Vater zum einen menschlich ein Riesenvorbild. Dann habe ich auch Steuerberater von mir, zu dem habe ich auch hochgeschaut, auch ein unglaublich engagierter, sehr intelligenter Mann. Und zum anderen einer der wichtigsten Personen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, was auch teils mein Mentor darstellt, ist der Herr Gustav Deiters von Crespo und Deiters. Ich habe das Glück, dass tatsächlich auch durch Freundschaft in der Familie, dass ich mich bei ihm auch gerne mal in die Beratung begeben durfte. Und er hat mir riesig geholfen. Der Herr Gustav Deiters ist in meinen Augen ein beeindruckender Mensch aus Ippenbüren, unglaublich vernetzt, unglaublich viel Ahnung, unglaublicher Stratege. Und er befindet sich jetzt gerade genau in diesem Konstrukt, dass er sagt, okay, ich übergebe die Firma an meine beiden Söhne, an meinen Schwiegersohn und da vertraue ich zu 100% drauf. Und das ist etwas, das hat er mir tatsächlich auch beigebracht. Ich habe bei ihm, was das anbelangt, viel gelernt und das hat mir tatsächlich in den Anfängen auch sehr, sehr viel gebracht. So, mittlerweile treffen wir uns vielleicht nicht mehr ganz so oft, aber wir sind gut miteinander, super miteinander, aber er hat mir gerade in den Anfängen sehr, sehr viel beigebracht, sehr viel gezeigt, auch das Aufstellen auf unterschiedliche Standbeine, dass es etwas ganz Wichtiges ist. Ich glaube, viele Wege wären anders verlaufen, wenn ich ihn da nicht fragend an meiner Seite gehabt hätte.
Deswegen, das ist natürlich jetzt sehr interessant, vielleicht als kleiner Hintergrund. Krespel und Deiters ist eine Stärkefabrik, die ja über 100 plus Jahre und ich glaube dritte, vierte Generation wahrscheinlich im Bereich Stärke, die Lebensmittelindustrie, die Papierindustrie und verschiedenste andere Branchen beliefert, global. Und wirklich ein sehr großer Player ist, Industrieunternehmen. Und das seit mehreren Generationen. Das heißt, diese Personen können natürlich, haben jetzt einen starken Impact, oder du hast ihn gerade benannt, gehabt. Bist du proaktiv auf ihn zugegangen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder irgendwann ist ihm zu Ohren gekommen, wahrscheinlich, dass du dich selbstständig machst. Inwieweit hat das einen positiven Einfluss? Du hast schon ein paar Punkte genannt. Ja. Also, wie kann man sich das vorstellen?
Er war schon zur Eröffnung da, als ich die Praxis eröffnet habe und. Er hat alles so ein bisschen irgendwo mit im Blick gehabt, mit begleitet und klar sind Probleme entstanden, wo ich ihn dann tatsächlich auch mit konfrontieren durfte seinerzeit und so ist das dann natürlich entstanden. Wenn ich etwas plane, wenn ich mich mit etwas auseinandersetze, ist mir seine Meinung da sehr, sehr wichtig und das Glück habe ich, dass ich ihn da heute auch noch zu fragen darf, wenn irgendwelche Visionen da sind, Überlegungen da sind, hat er da immer ein offenes Ohr. Und das ist schon, schon echt cool, das muss ich echt sagen, ja.
Denkst du, dass es wertvoll, glaubst du, dass es auch hilfreich für andere Unternehmer wäre, da vielleicht auf erfahrene Freunde der Familie, die auch Unternehmer sind, die vielleicht Stellung dazu nehmen können. In deinem Fall hat es jetzt einen sehr guten Einfluss gehabt, wobei du hast ja vieles wirklich so unglaublich stark aufgebaut. Was denkst du, das ist hilfreich für andere Unternehmer? Einen Mentor an seiner Seite zu haben?
Ja, ich glaube, es ist unglaublich hilfreich, Vorbilder zu haben. Ich glaube, zu Menschen hochzuschauen und sich nicht zu positionieren und zu sagen, okay, das ist jetzt toll, aber ich habe es ja drauf, Entschuldigung, aber gibt es auch viele. Mein Großvater hat damals immer gesagt, Stefan, du lernst so lange, bis alle Finger gleich lang sind. Und er hat halt seinen Ringfinger am Pult, hat er damals seinen Ringfinger verloren. Und dann hat er immer mit dem Ringfinger die Innenfläche von meiner Hand gekitzelt und hat gesagt, guck dir mich mal an. Ne? So, und da halte ich mich bis heute dran fest, dieser Spruch, du lernst so lange, bis alle Finger gleich lang sind. Und ich glaube, das ist einfach auch die Basis, eine
Herangehensweise. Nämlich einfach ein lebenslang und unendlich.
Ja, genau. So.
Weil das natürlich nie passiert.
Ja, so. Und ich glaube, es ist halt einfach auch ein Prozess zu sagen, okay, ich positioniere mich auch ungerne, zum Beispiel, das hast du vorhin gemerkt, als Unternehmer, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich mich irgendwo teilweise vielleicht so sehe, aber ich möchte einfach sagen, dass man, glaube ich, Vorbilder braucht, man muss wissbegierig sein, wissbegierig insofern, dass man sich an den Vorbildern, vielleicht Vorbilder, das Glück hat, einen Mentor zum Beispiel fragen zu dürfen. Ein Mentor wird dir nicht deinen Weg zeichnen, aber er wird dir vielleicht Tipps und Ratschläge geben, ob du die befolgst, wie du die befolgst, ob du sie in einen Gedankengang implementierst, das ist dir dann überlassen. Aber das ist etwas, was ich aus der Zeit mitgenommen habe. Es ist ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Personen, aus unterschiedlichen Situationen, die mich heute dann zu dem, in Anführungsstrichen, Unternehmer gemacht haben, der irgendwo heute vielleicht hinter Medico steht. So.
Ich glaube, die Weisheit deines Großvaters, das sind sehr gute Abschlussworte. Du lernst so lange, bis alle Finger an deiner Hand gleich lang sind. Super. Ja. Es kann manchmal so einfach sein. Und ich glaube, wenn man das wirklich beherzigen würde, dann kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen, wenn man einfach mit offenen Augen, Ohren durchs Leben läuft und positive Impulse Learnings einfach dann implementiert auf sein eigenes Unternehmen, seine eigene Praxis. Stefan, erstmal super vielen Dank für diese Menschlichkeit, diese, die ich bei dir auch stark gesehen habe, die Werte, die du in deinem Unternehmen implementierst, die Unternehmenskultur, deine Offenheit, darüber zu sprechen, wie alles angefangen hat, wie es dazu gekommen ist und auch die Themen wie Führung, ja, Mitarbeiter in die Verantwortung zu bringen. Ich finde es halt unglaublich schön. Ich glaube, da können Unternehmer und andere Menschen jetzt sehr viel rausziehen, auch wenn du noch sehr jung bist. Hat mich das jetzt auch wirklich stark inspiriert, wie du da an den Unternehmensaufbau herangehst. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel passieren. Du hast ja noch einiges vor dir, zumindest Zeit. Aber auch das, was jetzt schon war, ist schon beeindruckend. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel weiteren Erfolg. Ich bin mir sicher, da werden wir noch viel von hören. Und Medico First wird sicherlich kein regionales Phänomen bleiben. Ich würde mich freuen, wenn du dir da ambitionierte Ziele setzt, weil mit dem Ansatz oder mit dem Gedanken, wo du dort rangehst, glaube ich, kann das auch noch weitaus größer werden, als vielleicht du es dir jetzt überhaupt zu vorstellen magst. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit und wir bleiben einfach in Kontakt.
Carlo, danke für deine Worte. Hat mir großen Spaß gemacht, den Austausch heute mit dir zu haben. Und ja, vielen Dank.
Dankeschön und bis bald, Stefan.
Bis dann.